Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherpatten aus.
Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. 18. Ausgabe, das heißt, dieser Podcast wird heute erwachsen. Mir gegenüber sitzt Olli Hilbring, ein Cartoonzeichner, der, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, den Deutschen Cartoonpreis gewonnen hat. Und mein Name ist Michael Holtschuld, ich bin auch Cartoonzeichner, allerdings ohne Preis dieses Jahr. Hallo.
Ja, Hallöchen. Das ist alles, bis jetzt ist alles richtig.
So, und jetzt kommt die große Überraschung.
Jetzt kommt die Überraschung.
Wir haben ja in der letzten Folge uns überlegt, dass wir alles an Streaming aufholen wollen. Ich weiß, viele werden das eventuell langweilig finden, wenn wir heute so viel über Streaming reden, aber es ist unser Podcast. Naja, können wir das. Wir hatten die Idee, das heute ausführlich zu machen und wir haben uns Verstärkung geholt.
Ja. Also wir haben eine, ich würde sagen, eine Koryphäe in diesem Bereich.
Jemand, der Podcast quasi erfunden hat.
Also der hat Podcast, ich würde, also wenn man mich nachts wecken würde, würde ich sagen, er hat Podcast nach Deutschland geholt. Also.
Und aber nicht nur das, er ist Comedy-Autor, er ist Drehbuchautor.
Ja.
Er hat noch einen Podcast, also heutzutage braucht man ja zwei, das sollten wir uns auch mal hinter die Ohren schreiben, wie ich finde.
Der Trend geht zum Zweitpodcast, ja.
Er ist eine Koryphäe seines Fachs bzw. seiner Fächer und sein Name ist
Gerry
Streberg.
Ja. Hallo Gerry.
Ja, schön hier zu sein. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Du, sehr, sehr gerne. Wir konnten uns ja auf die Art und Weise jetzt auch endlich mal revanchieren, weil wir beide jeweils ja schon bei deinem Erst-Podcast, ich glaube das ist der erste, ne?
Das ist der erste.
Streter Bender Streberg. Schon mal genau. Streaming-Tipp.
Schon mal ein Streaming-Tipp. Streter Bender Streberg, der ja seit 1973 läuft, glaube ich, ne?
Ja, 1973. Wir haben praktisch...
Praktisch mit Dalli Dalli ist auch dieser Podcast irgendwie auf die Bildfläche gekommen.
Ja, ganz genau. So lange gibt es den schon.
Jedenfalls konnten wir uns jetzt mal revanchieren. Es war einfach naheliegend, dich einzuladen, wenn wir ein wenig uns mit den Streaming-Tipps vertiefen wollen. Es hat sich sehr viel angesammelt in der letzten Zeit, weil wir öfter auch mal Besuch hatten und man redet und redet und redet und dann bleibt halt eben der Streaming-Tipp so ein bisschen auf.
Ja, man muss ja auch einfach auch mal gucken, für was man seine Lebenszeit so opfert.
Ja, da wollen wir vorsortieren, genau.
Ja, das ist richtig.
Weil das Angebot ist ja mannigfach.
Ja, das ist schon, also es ist überwältigend, kann man sagen. Also es ist einfach irgendwie auch fast schon so viel. Und deshalb glaube ich irgendwie auch, und ich glaube auch nicht, dass die Leute das jetzt nicht hören wollen, ich glaube, das wird votiert. Also mir schreiben Leute ab und zu, dass sie durchaus unseren Streamings-Tipps nicht abgeneigt sind, um hier und da mal eine Kirsche im Weltraum des Serienkosmos zu finden mit unserer Hilfe.
Okay, aber ich würde vorerst liebend gerne bei unserem lieben Gast bleiben.
Ja, natürlich. Nein, unser Gast ist ja jetzt die ganze Zeit bei uns. Also ich habe auch unheimlich viele Fragen an Gerry.
Okay. Dann hau eine raus.
Jetzt, weil ich bin nicht so ein, also ich höre kaum Podcasts, man glaubt es kaum, also zwei, drei oder so. Und euren zum Beispiel, den höre ich. Wann habt ihr wirklich damit angefangen?
Der Hennes könnte dir jetzt genau das Ja sagen, da bin ich immer unheimlich schlecht drin. Es war in dem Bonusmaterial von Hennes, erster DVD, glaube ich, da haben wir so ein Bonusfeature gemacht, da fahren wir nach Bielefeld. Das war sein Auftritt in Bielefeld. Und da sage ich so zum Hennes, Mensch, wir müssten doch eigentlich mal einen Podcast machen. Das war gerade so die Zeit, wo der Nerdist-Podcast, ich weiß nicht, kennt ihr den? Chris Hardwick und so, wo die so angefangen haben, so mit Stars. Also ich meine, klar, die sitzen in Hollywood, die haben natürlich die Leute da so. Ich werde nie vergessen, es war eine Podcast-Folge mit Simon Pegg, den ich sehr, sehr geil finde, von Shaun of the Dead und von Space und so und Mission Impossible spielt er ja auch
und
mit.
Und Star Trek jetzt auch, ne?
Ja, natürlich, genau, da spielt er ja den Scotty. Und das Tolle war wirklich, das war so ein schönes Gespräch. Ich habe es im Bett gehört und bin eingeschlafen und plötzlich bin ich wach geworden. Moment.
Ja, Moment.
Plötzlich bin ich wach geworden und habe dann in Englisch habe ich mich dann an einem Gespräch beteiligt. Und das war so dieses Phänomen, was uns auch viele Leute, was viele Leute auch bei uns toll finden, dass sie einfach das Gefühl haben, sie sitzen mit Freunden am Tisch.
Ja.
So, und da habe ich dann zum Hennes gesagt, hör mal, wir müssten eigentlich auch sowas machen, weil egal wann wir uns treffen, wir unterhalten uns ja immer über diesen Kokolores, ne? Und
also von du meinst daher, jetzt so Nerd-Themen?
Über Nerd-Themen, ganz genau, ne? Also, und dann kam natürlich immer der Satz, Mensch, da hätten wir jetzt das Telefon mitlaufen lassen müssen, oder irgendeinen anderen Rekorder oder so, das hätten wir aufzeichnen müssen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir. Ja, und da war es ja, Podcast war ja da noch relativ neu. Und was heutzutage nicht viele Leute wissen, dass das von dem iPod abgeleitet ist, von Apple.
Ja.
Ne? Mhm. Apple hat damit halt angefangen und weil viele, ich finde das total erstaunlich, dass das echt viele Leute nicht wissen.
Viele denken, es ist im Ruhrgebiet denn schon.
Ja,
Podcast.
Ne? Ist, ja. Und ja, und so kam das dann. Aber ja, das ist jetzt 9 oder sogar schon 10 Jahre her.
Ja.
Ich kann dir das, wie gesagt, das Jahr kann ich dir nicht genau nennen.
Und dann hat Hennes Thorsten dazu geholt?
Ja, Hennes. Also ich war ja ganz happy damit, dass wir zu zweit sind. Und da meinte Hennes, du, ich habe da noch einen, der ist auch so, der tickt so wie wir.
Ich sag, oh, Hennes. Seiner von uns.
Ich sag, Hennes, jetzt noch einen dritten dazu, jetzt hör doch auf, ne, echt. Also ich habe da sofort Probleme gesehen, ne. Und ich sollte recht behalten. Nein, dann hat er halt, dann habe ich Thorsten kennengelernt und da hat Thorsten, hatte da gerade der Hennes und der Thorsten, die hatten ja sehr lange die gleiche Agentin. Dann sind die Agentin, die Susanne Buhr und Thorsten sind nach Bochum gekommen. Und da saßen wir im indischen Lokal mit dem Hennes und dann hat Thorsten uns, so wie hier jetzt, sein komplettes Programm vorgetragen, während wir auf unser Essen gewartet haben, gegessen haben und danach noch was Kaffee getrunken gehabt, hat Thorsten sein komplettes, und da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, okay, das passt. Und seitdem kennen wir uns. Ja, das ist jetzt echt schon eine lange Zeit, muss ich echt sagen.
Verrückt, weil wir auch, also man sagt ja mal, 3 ist einer zu viel, ne?
Ja.
So, aber eigentlich so jetzt mittlerweile, wenn ihr jetzt 10 Jahre macht, auch eine ganz gute Konstellation.
Mhm.
Ich weiß halt nur, ich habe mich so ein bisschen in dich reingefühlt. Ich war ja zu Gast bei Folge 50, ich kann mir so gut merken,
was ja,
halt
das war eine
Folge, so Jubiläumsfolge.
Ja, eine Jubiläumsfolge.
Und dass man bei den beiden irgendwie ja mal sehr, sehr, also man muss schon kämpfen, irgendwie da Wortanteil zu haben, ne?
Sträter ist ja wirklich wie Alarm für Cobra 11 für Comedy, weißt du, wo der eine Rampe sieht, da muss der ja drauf, weißt du, das sage ich ja immer so, ne? Und ja, dann ist auch so, das heißt also, wer, ich sag mal, verhaspel mich mal oder sag irgendwas Komisches, dann wird da gnadenlos drüber gebügelt und das ist, da habe ich lange für gebraucht, bis ich das so. Und das ist auch das, was in den Kommentaren am meisten wirklich auch kritisiert wird. Lass doch den Streberg mal ausreden.
Ja.
Weißt du, so. Und weil bei mir ist das so, ich bereite mich dann auf wenn ich über irgendeinen Film rede, ich bereite mich dann vor.
Ja.
Und dann habe ich so einen Drive. Und wenn mir dann einer dazwischen grätscht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann komme ich aus dem Rhythmus. Und dann
kenne ich sehr gut.
Und dann versumpft das bei mir so, weißt du, so. Und dann hinterher, wenn ich den dann nachbearbeite, den Podcast, fuck, ich habe das überhaupt, ich habe den Satz gar nicht zu Ende gebracht. Ja.
Kriegst du dann auch so Wutanfälle beim Schneiden?
Ja,
das ist hier ähnlich, also ja, weil ich auch manchmal dann so dazwischen rede oder, aber nicht so extrem, finde ich. Aber das ist subjektiv.
Und ich schneide das dann immer noch so nett, dass du trotzdem sympathisch rüberkommst. Das möchte ich mal betonen.
Ja.
Eine Podcast-Diva ist er. Nein. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ärgerlich, weil ich finde auch, dass wenn man sich dann vorbereitet und dann will man ja einen Punkt machen.
Ja.
Und man hat sich ja vorher auch Gedanken gemacht, was man da den Hörern mitgeben will. Und dann wäre das so glatt gebügelt. Das ist nicht schön. Nein, aber wir heute, Gary, wir lassen dich,
ja,
also überhaupt nicht ins Wort, also nee, dir.
Jetzt. Ich erinnere dich später dran, Uli.
Naja, wenn es so eine hitzige Diskussion wird.
Wisst ihr, was richtig ätzend ist? Wenn ich so merke, das ist so jetzt habe ich irgendein Thema, wo ich so ein bisschen emotional werde, weißt du? Und ja, ich gucke und ich sehe im Augenwinkel, sehe ich dann, wie der Hennes zum Thorsten so macht. Weißt du, so nach dem Motto, oh, lass ihn, weißt du, so, lass den Idioten sich selber,
oh,
weißt du,
nein,
so kommt ja, das ja bei mir im Kopf an,
okay,
weißt du, so, und das ist, aber da habe ich lange für gebraucht, bis ich das einfach angenommen habe. Und irgendwann ist mir echt auch klar geworden, dass wir auch so, dass wir so unsere Rollen haben, weißt du, dass das praktisch wirklich so ist wie bei WWF, also beim Catchen. Der eine ist halt immer das HB-Männchen, das ist der Hennes. Und der Antagonist, der Hennes, ich meine, der begibt sich gerne selber in diese Rolle. Und ich bin halt immer der super sympathische, so komme ich immer rüber, offensichtlich, keine Ahnung, und den man nie ausreden lässt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen der Underdog. Und der Streter, der sagt halt gelegentlich mal was.
Aber das sitzt.
Aber das sitzt dann. Das ist dann sehr.
Oder er ist ja, nicht vorbereitet.
Sehr pointiert. Ja, aber der Thorsten, der holt dann immer irgendwelche, wisst ihr, was ich gesehen habe? Und dann ist das bei Prime irgend so ein totaler Kokolores. Und dann hat er immer den Hang, und da müssen wir den echt immer ausbremsen, den ganzen Film in Echtzeit nachzuerzählen. Weißt du, so, aber
ich,
wirklich so.
Ich glaube, ja, da müssen wir heute auch drauf achten.
Ja.
Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe?
Einiges an Streaming.
Nein, Ben Hur, kennt ihr Ben Hur?
Genau. Im Westen nichts Neues.
Im Westen ja, nichts genau. Neues. Da freue ich mich übrigens, auf den zweiten Teil.
Im Westen jetzt doch ein bisschen was Neues, aber doch ein bisschen auch nicht was viel. Neues.
Ja.
Ja.
Ich möchte da nicht zu viel verraten, aber ich weiß, wie es ausgeht. Ein zweiter Teil ist ausgeschlossen
zumindest. Das ist ja genau das, was Gary sagt. Man hat so Rollen, beziehungsweise bei uns war das auch so, dass man am Anfang vielleicht sich ein bisschen schlecht gefühlt hat, weil wir uns ja manchmal nicht so verstehen. Also wir keifen uns jetzt nicht so richtig an, aber wir haben schon, also so, da ist so eine gewisse Diskrepanz,
ja.
Die uns aber ausmacht. Das muss man erst lernen.
Das ist es
so,
ja.
Ne? Und das irgendwie für die Show ist das gut.
Genau.
Ja, wir haben anfangs oft gesagt bekommen, hätte keiner gedacht, dass wir zusammen so funktionieren. Mhm. Aber jetzt kann man sich gar nicht anders vorstellen, als dass es geht eigentlich nur mit uns. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, alleine einen Podcast zu machen.
Das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor.
Ich kenne einige, die das machen, aber das ist so ein bisschen was von Radiomoderation dann.
Ja, aber dann sitzt man da alleine und das
worüber redet man dann auch wirklich. Da muss dann schon wirklich eine gewisse Art von Narzissmus muss er haben und
das. Schöne Grüße gehen raus an David Grashoff. Der hat seinen Comedy-Podcast auch alleine auf dem Klo immer gemacht, deswegen Podcast. Ja, super,
ja. Ach so, der Ben hat auch mal einen Podcast gemacht, auch alleine irgendwie. Aber ich glaube, ich habe den nie gehört, weil der immer hinter so einer Bezahlschranke war. Irgendwie deshalb habe ich den mir nie angehört. Ja, aber
wie lange sind wie
ich glaube, nicht so eine halbe Stunde.
Also David hat natürlich auch
Dave. Ich möchte gerne
Dave Grashoff hören. Er hat natürlich auch unglaublich viel zu erzählen, wenn er da eine Woche unterwegs war. Ja. Seine Auftritte gehabt hat oder irgendwelche Moderationen gemacht hat und was dann so passiert, das kann man natürlich auch richtig gut runtererzählen. Ja. Das war natürlich jetzt echt ein riesengroßer Fettnapf, in den wir erstmal reingestapft sind.
Nein, bei Ben war das zum Beispiel, glaube ich, waren das immer so abgeschlossene Fußballgeschichten halt, die er erzählt hat, irgendwie so mit so Anekdötchen und so. Ich glaube, dass wenn man so abgeschlossenen Handlungsstrang hat irgendwie, dann kann man das irgendwie auch alleine machen. Ich glaube, wenn man jetzt so frei erzählt irgendwie über Gott und die Welt und so, dann würde ich mir schon einen Spiegel dahinstellen. Mhm. Ja.
Darf ich kurz einmal die Kurve kriegen zu deinem anderen Podcast? Der ist ja was komplett anderes als das, was du mit Hennes oder Thorsten machst. Ja. Ich würde es jetzt mal sehr spirituell nennen.
Spirituell, aber nicht religiös und immer durch so eine Nerdbrille. Mhm. Also das ist uns wichtig.
Sag doch mal den Titel.
Also der Titel heißt Viele Wege führen nach Om. Und das ist mache ich zusammen mit meinem lieben Kollegen Roland Heeb, der ist auch Autor und wir kennen uns schon seit Schindlers Liste. Und ich kann immer so, Hennes kenne ich seit Marriage Project.
Ach so,
Roland kenne ich seit Schindlers Liste.
Also immer der Erscheinungsjahr des Films.
Nee, weil wir uns da auf der Presse.
Auf der Pressevorführung.
Roland war dafür verantwortlich, dass ich ein Spielberg-Autogramm gekriegt habe. Naja, gut, okay, deine Frage war, viele Wege führen nach Rom. Ja, und wir sind halt irgendwann auf die Idee gekommen, mal so ein Podcast zu machen, der so ein bisschen spirituell ist. Durchaus, wie gesagt, durch so eine Nerdbrille, weißt du, dann so Themen, hat Yoda doch recht? Oder meine These, die ich ja immer noch habe, dass wir uns insgeheim alle eigentlich nach einer Zombie-Apokalypse sehen, weil ich der festen Meinung bin, dass wir uns eigentlich danach sehen, diesen ganzen Kokolores, weißt du, dass dann einfach was schwarz-weiß, weißt du, da sind Böse, die wollen uns fressen und wir sind hier drin, weißt du, so, dass das alles einfacher ist, ohne diesen ganzen Social-Media-Scheiß und all dieses, weißt du, dass das Leben wieder einfacher ist. Also ich hätte auch sagen können, ja, wie im Wilden Westen oder so, weißt du, aber ich meine, jetzt gerade Last of Us, erste Staffel ist zu Ende, da sind wir auch gleich beim Thema Serie. Großartige Umsetzung eines Videospiels, meines absoluten Lieblingsvideospiels.
Und für unsere Hörerinnen.
Ja, genau. Gary trägt einen schwarzen Hoodie, auf dem steht The Last of Us Part 2. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich so ein bisschen verschwurbelt.
Dein Podcast,
alle Ach so, Wege viele Wege führen nach oben, ganz genau.
Und die Einfachheit, Zombie-Apokalypse, wir sind drin, die anderen sind draußen.
Ganz genau, ganz genau. Und naja, auf jeden Fall, solche Themen haben wir auch. Wir haben aber auch jetzt gerade ein Interview gemacht mit einer Aufsteigerin von Zeugen Jehovas zum Thema Sekten. Und den haben wir jetzt aber ein bisschen zurückstellen müssen.
Ja.
Aus Gründen.
Den gleichen Gründen, wie Jan Böhmermann auch die Sendung nicht im linearen TV hat ausstrahlen lassen am gleichen Tag. Okay. Da ging es um Beerdigung und Tod und Er hat gesagt, es ist heute nicht der richtige Tag dafür.
Nee, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch mal ein bisschen kritisch darauf gucken, was unsere Gästin da gesagt hat und erzählt hat. Also es sind zwei Episoden sind es geworden. Das war schon ziemlich super interessant. Also das ist vor allen Dingen der Roland, der hat auch in so einer spirituellen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, gelebt, wo er dann hinterher festgestellt hat, ups, Sekte. Naja, und da, das ging auch viele Jahre. Da hat er jetzt praktisch auch die Reißleine dann gezogen vor einiger Zeit. Und ja, das ist so ein Thema, was ihn noch lange, lange noch beschäftigen wird. Und wir hatten ja eine über 20 Monate Pause mit dem Podcast und haben jetzt wieder angefangen und von daher viele Wege für nach oben. Immer ein Garant für
Spirituelles ohne Religion.
Genau.
Also ihr habt ja schon das Herz auf der Zunge liegen in dem Podcast. Also sehr, sehr persönliche Dinge, die jetzt beispielsweise bei Streter Bender Strebig ja überhaupt gar keinen Platz hätten.
Meine Krebserkrankung, die hätten da keinen so einen Platz. Also ich habe da auch keine Probleme mit darüber zu reden. Das ist ja, wie es ist.
Wir haben ja auch sehr viel Lob zum Beispiel für die letzte Sendung bekommen oder den letzten Podcast mit Sven Benzmann. Zum einen der sehr offene Umgang mit dem Thema Depression und auch Selbstfindung, was ja auch Teil deines Podcasts dann ist, aber eben auch Ollis Geschichte.
Mein Besuch bei Martin Rütter, also mein Urologe sieht aus wie Martin Rütter, also der ist so ein Typ, weißt du? Also ich kenne jetzt Martin Rütter nicht persönlich, aber so stelle ich ihn mir vor. Ganz netter.
Und da stößt du ja in das gleiche Horn, wenn du deine Krebserkrankung thematisierst.
Nein, das ist
die Vorsorge. Ne?
Genau.
Und Vorsorge, um da nochmal genau darauf hinzuweisen, es ist unglaublich wichtig und lebenswichtig.
Männer ab einem gewissen Alter sollte man einmal im Jahr hingehen. Absolut, absolut. Ja. Also wie gesagt, dann wird ja immer dieser PSA-Wert genommen, das ist dieser Prostata-Dingswert, der ist so ein bisschen umstritten, obwohl mir der Urologe im Krankenhaus dann hinterher gesagt hat, der ist überhaupt nicht umstritten, für uns ist das total klar, wenn der PSA-Wert erhöht ist, stimmt aber nicht, Punkt. Auf jeden Fall, bei mir war er dann tatsächlich erhöht und viel zu hoch und dann hat man halt nachgeguckt. Es war eine Erfahrung, ich sag's mal so. Also das ging alles, ich will das jetzt hier gar nicht in so eine Depri,
da holen wir dich gleich schnell wieder raus.
So düster wird, aber ich hatte ja vor, ja jetzt ist es fast 30 Jahre her, also Ende 93 bin ich an Leukämie erkrankt. Genau, 95 bin ich transplantiert worden. Und meine Spenderin, die Lynn, die lebt in England und die kriegt seitdem jedes Jahr von mir Straußblumen zu ihrem Geburtstag.
Zu ihrem oder zu deinem Geburtstag?
Zu ihrem.
Weil du kannst ja quasi auch vom zweiten Geburtstag jetzt reden.
Ne? Das stimmt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wann ad hoc weiß ich jetzt nicht, wann die Transplantation war. Ja, also von daher, und auch damit bin ich schon sehr, sehr offensiv umgegangen irgendwie und habe da jetzt auch fast 30 Jahre lang Ruhe gehabt. Mhm. Und deswegen bin ich so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Also ich achte viel mehr auf meinen Körper. Ich gehe zum Beispiel einmal im Jahr auch nicht nur zur Vorsorge. Das hätte ich bestimmt nicht gemacht, wenn ich die Leukämie nicht gekriegt hätte. Mhm. Wäre ich auch so ein Hi-O-Pi gewesen, der nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen geht, ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Aber dadurch, dass man da wirklich so einfach so, man achtet besser auf seinen Körper. man achtet auf so gewisse Warnsignale. Und aber ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr wichtig, also dass man einfach ab einem gewissen Alter da mal nachgucken lässt.
Ja, weil das ist so, ich habe immer dieses Gleichnis, bei Frauen fängt das halt viel früher an und ist, da hat das so eine Normalität, irgendwie, wenn man beim Frauenarzt ist und dann wird nachgesehen und bei Männern halt nicht. Warum, wieso, weshalb? Irgendwie, ist das natürlich irgendwie auch mit Krankenkassen zu tun und Vorsorgeuntersuchungen kosten auch Geld und wenn man jung ist und all diese ganze Scheiße. Aber dennoch irgendwie wird dem Mann so anerzogen, irgendwie, wenn du nichts hast, dann isst du auch nichts.
Ja.
Da musst du nicht hin. So, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Thema irgendwie, dass das immer so in diesen.
Das ist mein Schwiegervater, der hat immer gesagt, das Krankenhaus, die finden ja immer was.
Ja, genau.
So, als wäre das eine schlechte Sache. Genau. Weißt du, so. Ja, jetzt haben sie wieder was gefunden.
Ja, haben sie wieder was gefunden.
Scheiß.
Die suchen auch irgendwie. Da gehst du rein, die suchen. Ja, du hast nichts, aber die finden was. Nein, aber das ist irgendwie, also ich finde es gut, irgendwie, ich finde es auch richtig, irgendwie, dass man so offen damit umgeht. Nur dann kann man andere auch irgendwie überzeugen, das dann mal zu tun. Vorsorge und solche Dinge. Und nochmal, lieber einmal mehr zum Arzt irgendwie als zu wenig.
Aber ich schwöre euch, ihr habt nicht gelebt, wenn ihr nicht einmal dieses, es wird ja dann, also wenn dieser PSA-Wert erhöht ist, dann muss ja nachgeguckt werden.
Ja.
Okay.
Ne? Und das ist dann tatsächlich so, wie
kommt man an die Prostata? Ja, aber das ist eine, wie sagt man, wie würde man das am besten umschreiben?
Große Hafenrundfahrt?
Ist das eine analoge Untersuchung?
Ja.
Ja.
Die ist sehr analog.
Ja,
dann, aber also der ganze Tag fing schon an, dass die mich da an der Rezeption da irgendwie falsch in die falsche Richtung gestellt haben. Wenn du einmal im August da dich verläufst, das ist ja wirklich, da ist ja Mordor, ist da gar nichts gegen. Ne? Das ist ja so Herr der Ringe, ist ja da überhaupt nichts gegen. Und dann kommst du da und dann wirst du da fertig gemacht und dann war das auch eine relativ attraktive Ärztin, die diese Untersuchung vorgenommen hat. Aber weißt du, da ab dem Moment bin ich wirklich total schmerzvoll. Mir ist das dann echt, da könnte Heidi Klum persönlich da stehen. Ne? Und dann ist mir alles egal. Herr Strebech, wir machen jetzt erstmal eine ganz normale urologische Untersuchung. Oh, Sie haben ja noch ein bisschen Resturin in der Blase. Wäre das möglich, dass Sie das noch, das wäre jetzt sinnvoll für die Untersuchung, was wir jetzt vorhaben, dass die Blase ganz leer ist. Geht das? Ich sage, ich weiß nicht, ob das geht. Ja, und dann, weil ich hatte schon sämtliche Salben gekriegt und was nicht alles, weißt du, das wird ja so ein bisschen betäubt. Und dann stand ich da, diese beiden Frauen, die sind dann rausgegangen, die Ärztin und ihre Assistentin, die sind dann rausgegangen und ich stand da mit der Hose in der Kniekehle mit einer Pinkelpulle in einem Raum, der aussah wie bei Raumschiff Enterprise, also die Brücke von Raumschiff Enterprise. Es blinkte alles rot und ich stand da und ich konnte nicht pinkeln. Es ging einfach nicht. Weißt du, und dann kam sie nach 2 Minuten rein und meinte, hat es denn geklappt? Ich sag, nein, es hat nicht geklappt. Und dann musste ich die Hose hochziehen und dann draußen auf dem Flur auf Toilette gehen. Hat aber auch nicht geklappt. Und hinterher haben sie gesagt, ja, so schlimm ist das auch nicht. Aber, weißt du, so, aber es ist dann, und die ganze Untersuchung ist dann ein bisschen so wie Schiffe versenken. Ne? Also du kriegst halt, ich sag das jetzt mal so, du kriegst halt ein Ding in den Hintern reingeschoben und mit einer Nadel wird dann deine Prostata punktiert. Und dann so M7. So.
Treffer.
Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ein wichtiger Satz, den möchte ich eigentlich erzählen. Das war, als ich meiner Hausärztin davon erzählt habe. Und ich sagte so, oh, Frau Doktor, irgendwie, ja, erst die Leukämie und jetzt das noch, ne? Da guckte die, da blieb die stehen, weil wir waren so im Begriff rauszugehen aus dem Zimmer. Da blieb die stehen, guckte mich an und sagte, Herr Strebech, gegen die Leukämie, da ist das hier Kinderkram. Und dann sagte sie einen ganz wichtigen Satz und den möchte ich jetzt tatsächlich jedem Mann, der das hört, mit auf den Weg geben. Heutzutage muss kein Mann mehr an Prostatakrebs sterben.
Vorausgesetzt man geht zur
Untersuchung. Weil du spürst das nicht. Mein Urologe, das ist dieses Schwerpunktthema, mein Urologe, der hat halt auch immer abgetastet und dann, oh, ist alles super flexibel oder ist alles in Ordnung. Und du denkst dann auch, da ist alles in Ordnung. Ja, aber das muss nicht sein, verstehst du? Und deswegen ist das wichtig, dass sie diesen PSA-Test da machen. Und wenn der was kostet, dann ist das halt so. Aber das sollte man machen.
Stift auf Stricher.
Also diese Bandbreite mit den beiden Podcasts,
ja.
die spiegelt ja auch so ein bisschen dein berufliches Leben wieder. Und ich möchte jetzt eben auf dein berufliches Leben oder deine Tätigkeiten mal kommen, weil wir beide als Cartoonisten ja diesen Podcast machen und da eben auch sehr viel mit Kreativen sprechen, auch immer wieder gefragt werden, wie man so auf die Ideen kommt. Hm. Olli korrigiert dann immer gerne, möchte wissen, wie man so in die Stimmung kommt. Ich würde jetzt immer ganz gerne nochmal von dir hören, was du alles so machst. Also Alarm für Cobra 11, du machst für den Thorsten, bist du quasi Chef, Witze, Schreiber für
naja,
die TV-Sendung.
Ich schreibe so ein bisschen, ich arbeite so ein bisschen zu, so beim Thorsten. Und
du machst Hörspiele, das darf man auch nicht unterschlagen.
Naja, ich habe Hörspiele gemacht. Das sind alles Sachen, die ich gemacht habe. Ich würde mich freuen, wenn ich demnächst wieder für Cobra 11 schreiben könnte, weil Alarm für Cobra 11, egal, wenn das auch nicht... Ja, doch, es gucken jede Menge Leute, die haben eine riesen Fanbase tatsächlich, aber so aus meinem Bekanntenkreis, habe ich noch nie gesehen, läuft ja auch nur 20 Jahre. Aber das ist halt für mich als Serienfan, gerade auch für Serien, die aus den USA kommen, ist das wirklich das amerikanischste Format, was wir in Deutschland haben. Weißt du, wenn du dann da sitzt bei meinem ersten Drehbuch, an dem ich mitschreiben durfte, die Chefin, weiß noch ganz genau, und das war so eine besondere Folge, da haben sie mal so ein bisschen mehr Geld rausgehauen und dann sitzt der Regisseur da mit und sagt dann, weißt du was, ich glaube für die Folge nehmen wir mal den Helikopter. Weißt du, und dann gönnen die sich das, da eine Helikopter-Szene zu haben, mit einem echten Helikopter, weißt du so. Und das und ich saß da nur so, hab nur so gelacht, weil die alle gucken mich an. Weil mir gerade da bewusst geworden ist, das ist exakt der Ort, wo ich jetzt gerade sein möchte, weil das ist so geil mit Leuten, die das dann tatsächlich in die Realität umsetzen, weißt du. Und das Tolle bei so einer Fernsehserie ist ja gerade Alarm für Cobra 11, du schreibst das, das wird abgenommen und dann ist das ja in 3 Monaten ist das abgedreht. Weißt du, du siehst also die Früchte deiner Arbeit, siehst du relativ schnell. Und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das auch bald mal wieder möglich ist. Die senden ja wieder, machen ja wieder weiter. Allerdings praktisch so eine Sendereihe mit 3 oder 4 Spielfilmen pro Jahr, glaube ich.
Das andere Spektrum, also Witzigkeit, wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja auch für RTL Samstagnacht
so ein bisschen, ja.
Für Thorsten. Wie versetzt du dich da in die Stimmung, um zum Beispiel für jemand anders Witze zu schreiben?
Sind da Drogen im Spiel? Sagen wir doch ganz offen.
Meinetwegen.
Natürlich. Klar, logisch.
Luftkerzen.
Beim Thorsten ist das halt so, irgendwie habe ich irgendwie das Talent entwickelt, da so diesen bestimmten Duktus, den er so hat, vor allen Dingen diesen absolut absurden Humor, den zu treffen. Ja. Und manchmal nimmt er sich Teile daraus, manchmal inspiriert ihn irgendwas, was er bei mir gelesen hat, für eine andere Sache. Ne, wir sind da noch mit der Katinka Bunnenkotte, sind wir noch mit dabei. Also wir sind so ein Dreierteam. Naja, und wir liefern halt dem Thorsten da was. Also ich lese mir dann immer ganz viel Sachen aus anderen Sendungen von ihm nochmal durch. Einfach um wirklich so wieder reinzukommen nach so einer längeren Pause. Jetzt demnächst haben wir das wieder, weil im April werden, glaube ich, wieder 3, wenn nicht sogar 4 Sendungen aufgezeichnet. Und dann fange ich jetzt schon mal an, mich so ein bisschen so wieder reinzulesen in diese Absurdität, die Thorsten dann so erzählt, da mich so wieder reinzufinden.
Also ich weiß auch, quasi so ein Korridor, in dem du dann kreativ sein kannst und das hilft ja wahrscheinlich sogar, dass das ein bisschen auf ihn projiziert werden muss.
Das wird ja bei euch nicht anders sein, man muss sich halt einfach auf den Arsch setzen und sich hinsetzen und dann darauf hoffen, dass einen die Muse küsst, ne? Und einfach von irgendwelchen absurden Gedanken, bei mir kreist zum Beispiel jetzt auch die ganze Zeit, weißt du, ChatGPT, weißt du, dieses AI. Das kreist jetzt schon immer im Kopf rum als Thema. Was kann ich dafür schreiben für einen Thorsten?
Ach, weißt da du, kannst was, du mal eine ältere Podcast-Folge von uns reinhören. Wir haben das schon durchgespielt.
Ah, okay. Ja, ja, ja. Weil ich bin da gerade total fasziniert von, weil ich habe gedacht, also bitte schreibe was über einen Kindergeburtstag im Stil von Thorsten Sträter. Das wäre super.
Also hast du schon ausprobiert?
Nee, aber...
Muss man machen. Ja. Ich hab jetzt letztens, schreibe bitte einen Song im Stil von Herbert Grönemeyer über einen Besuch im Baumarkt.
Und?
Ja, so war.
Ja.
Ich bin allein, hier im Gang.
Ja, und so hangel ich mich da halt habe dann irgendein Thema, irgendwas Absurdes und dann versuche ich das in irgendeinem Text zu schreiben.
Ja, das ist ja so, also das finde ich da, finde ich zum Beispiel interessant, dass ja jeder Komiker oder halt Comedian oder aber halt irgendwie auch Karikaturist natürlich so ein Signature-Move hat irgendwie, ne? Also ja, irgendwie bei uns irgendwie ist es viel, kommt natürlich über den Zeichenstil irgendwie, dass man deine Figuren schnell wiedererkennt, irgendwie bei dem Menschen, der mit dem gesprochenen Wort auf die Bühne geht, da erkennt man ja auch ein Muster, ne?
Genau, genau.
Ja.
Du hast natürlich bei Thorstens Texten, wenn du sie liest, du hast natürlich sofort seine Stimme
mit. Ja,
du liest es auch. Bei mir geht es so, dass ich das so innerlich genau so lese, wie er das so spricht. Das ist
also ich finde da halt genial das Absurde, was aber auch wieder so eine Ehrlichkeit hat. Also weißt du, diese ist ja nie so absurd, sondern Nachvollziehbarkeit. Also es ist immer nachvollziehbar in irgendeiner Weise. Also man erkennt sich da immer sehr
das
schön genau wieder. Aber
ja, oder auch zum, ich habe einiges zu Hennes neuem Programm mit dazu geschrieben, Ideen, und er hat auch einiges benutzt, und da ist es natürlich wirklich, also, weil ich die beiden so gut kenne, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so, das müsste man echt mal, müsste ich mal rausfinden, ob ich das auch für...
Ja, da können wir doch mal.
Du könntest quasi, es blanco also, ja quasi probieren, indem du dich hinsetzt und sagst, du entwickelst jetzt eine Cartoon-Idee. Einfach so, komplett ohne Vorgaben. Dann hättest du das eigentlich schon.
Ich meine, ich bewundere Cartoonisten, ich bewundere euch echt wirklich.
Dankeschön.
Weil ich bin auch so ein Schwurbler. Ich bin kein, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das Zeug hätte für einen Stand-Up-Comedian oder so. Weiß ich nicht. Ne? Also ich bin auch, deswegen kommt mir, glaube ich, der Stil vom Thorsten, das ist ja auch dann manchmal so, das fasert ja dann manchmal so aus und so, weißt du, so, und geht mal hier und so, nimmt da die Kurve, aber ihr Cartoonisten, ihr kommt ja, ihr müsst ja immer eine Punktlandung machen. So, und das bewundere ich so. Also das finde ich, oder die Gary Larson Sachen, ey, meine Güte, nee, was sind die lustig.
Ne? Aber schnell irgendwie von uns weg, ja, zu genau. Gary Larson, zum Papst.
Ja,
ne? Und dann sagen, nee, ich bin nicht religiös, ich doch nicht.
Ach Gary, hast du eigentlich schon irgendwelche Preise gewonnen? Ich weiß nämlich nicht, ob du es wusstest. Der Olli, der hat gerade den Deutschen Cartoonpreis gekriegt.
Ja.
Es muss doch, erwähnt werden, auch in dieser Folge.
Übermorgen habe ich einen Auftritt und da habe ich
nämlich den nächsten Preis.
Den
kleinen Wurz oder?
Nee, der wurde letzte Woche vergeben.
Das westfälische Blindhuhn.
Gibt's in
Gelsenkirchen? Nein, aber ja, gibt's wirklich in Gelsenkirchen. Okay. Kabarettpreis in Gelsenkirchen. Aber da arbeite ich gerade an der Präsentation, und da habe ich nochmal meinen Sieger-Cartoon und nehme ich mit einem Kommentar einer Frau mit Doppelnamen, die damals irgendwie unter diesen Cartoon geschrieben hat. Deshalb weiß gar nicht, wie. Ich will es jetzt auch gar nicht vertiefen. Ein lustiger Kommentar. Wo waren wir denn jetzt?
Wir haben auch einen Preis gekriegt.
Ihr habt auch einen Preis gekriegt?
Ja, 2017.
War echt?
Für den besten Podcast.
Ehrlich?
Ja, überhaupt. Aber zu Recht, würde ich sagen.
Und wir haben einen deutschen Podcastpreis.
Also der vom Podcast Bambi hier in Deutschland oder Oscar oder so.
Ja, genau. Und danach kamen dann die ganz großen Veranstaltungen, weil das war so in Essen, wie nennt man da dieses eine Haus da?
Ja, ich weiß, welches du meinst. Irgendwie. Das ist so ein Kunst.
Ja, ja.
Das
hinter dieser Shopping Mall.
Du meinst das Unperfekte
Haus? Ja, das Unperfekte Haus, genau.
Ich war da, falls du dich erinnerst. Ihr habt ja live aufgezeichnet.
Stimmt, du warst ja dabei.
Und du hattest mich auf die Gästeliste gesetzt. Und dann musste ich aber während eurer Aufzeichnung direkt einmal wieder aufstehen. Und das war so eng in diesem Raum, dass ich hinter euch wieder lang musste, weil ich stand im falschen Parkhaus. Das hat ja um 20 Uhr zugemacht.
Ja, stimmt.
Und ich musste schnell umparken.
Ja, ja.
Und ihr habt das dann thematisiert, weil es war mir so unfassbar peinlich.
Ja, das war eine
schöne Veranstaltung. War eine schöne Veranstaltung.
Ja, aber es war der einzige Preis, den wir jemals bekommen haben.
Es gibt, glaube ich, noch gar nicht so viele Podcast-Preise.
Ja, doch, es gibt so einen ganz großen, weiß ich jetzt auch nicht, aber da kriegen ja immer hier Fette Tüte,
gemischtes Hack,
oder
bunte Badehose.
Aber wenn es noch nicht so viele gibt, warum machen wir nicht irgendwie mit Streterbinder Streberg und den zwei Strichern, machen wir jetzt einen Preis und schustern uns den jedes Jahr?
Ja, jedes Jahr.
Das ist heute wieder.
Ich mein, heute wieder.
Man kennt es doch aus der Comedy, oder?
Ja.
Das ist eine Überraschung. Da haben wir aber nicht mitgeredet.
Aber es läuft ja ganz gut. Ich bin zufrieden und habe das so im Blick. Irgendwie aus irgendeinem Grund starten wir gerade total durch bei Spotify. Ich finde das total interessant. Ich kann das ja in den Analytics alles sehen. Ja, und das Coole ist wirklich, wir werden wirklich echt ohne Scheiß auf der ganzen Welt gehört. Also das ist echt
erstaunlich. Ja,
überall, wo Deutsche rumkrauchen.
Ja, ja, aber das ist so ein Phänomen. Also der Deutsche im Ausland sucht die Heimat.
Der sucht die Heimat, ja, ja. Also so ein Tracker aus Idaho oder so, der hat uns geschrieben, ich sitze hier gerade im Truck. Ja. Also ich finde das faszinierend.
Das Phänomen habe ich aber auch, also dass viele Leute in Südamerika und so dann bei mir die Cartoons kommentieren und gucken und so. Ja, das ist wirklich.
Ich glaube, Olli und ich wären auch nicht abgeneigt, wenn du uns dann in deinem Podcast mal empfiehlst.
Können wir auch machen.
Aber ich glaube, ihr hattet nicht so viel davon, wie es umgekehrt wäre. Du, ich habe dir noch eine Frage mitgebracht.
Oh, das ist schön.
Von dem Andreas, du kennst ihn auch.
Hallo Micha, hallo Olli, hallo Gary. Andreas hier. Du, Gary, ich hätte mal eine ganz nette Frage an dich, eine kleine Frage. Was war das peinlichste Projekt, was du in deiner Fernsehgeschichte erlebt hast?
Das peinlichste Projekt? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt der peinlichste Moment, weil der hätte ich sofort...
Können wir gerne erweitern.
Peinlichste Projekt... Gibt es eigentlich kein peinlichstes Projekt? Also ich habe überall, wo ich mitgearbeitet habe, und wenn es auch manchmal nur kurz war für einige Wochen oder so, habe ich gerne gemacht. Also da war mir eigentlich nichts peinlich. Und
also es gibt kein Projekt, wo du einen falschen Namen dann angegeben hast?
Wie heißen die Regisseure nochmal,
die das machen? In Amerika gibt es auch einen Namen für alle Regisseure, die
ich komme jetzt nicht drauf.
Können wir in die Shownotes schreiben?
Aber so ähnlich. Ja, genau. Ein peinlichstes Projekt weiß ich nicht. Der peinlichste Moment meines Lebens war, da war ich mit meinem Sohn, der war da so ungefähr 9, sind wir ins Parkhaus gegangen und ich wollte wollte die Parkkarte entwerten und musste furzen. Hab gefurzt und guck dann so hinter mich und ich sehe so, oh, da steht eine Frau. Ich denke, oh Gott, wie unangenehm. Und ich denke, naja gut, vielleicht hat sie nichts gehört. Und meinte dann Henry, mein Sohn, meinte dann, boah, Papa, du hast gefurzt. Das war so ziemlich, also es war so peinlich, dass es schon echt lustig war. Also da habe ich so gedacht, das kann sich kein Drehbuchautor, kein Comedy-Autor ausdenken. Das ist pralles Leben.
Wenn ich das kurz erzählen darf, ich muss 6 oder 7 gewesen sein und es war der erste Elternsprechtag in der Grundschule, den ich da jemals erlebt habe und mein Vater ist mit mir da hingegangen und dann waren diese unwürdigen kleinen Stühlchen, waren dann da im Gang außen aufgebaut, mein Vater saß da drauf, ein sehr großer Mann und ich saß neben ihm auf so einem kleinen Stuhl und ich habe dann auch laut gefurzt, ne? Und selbst als 6-Jähriger war mir das schon so peinlich, dass ich meinen Vater dann ganz vorwurfsvoll angeguckt habe, den Kopf geschüttelt habe und dann gesehen habe, wie alle anderen Eltern ihn angeguckt haben. Also ich habe das eiskalt auf meinen Vater geschoben. Boah. Das fällt mir gerade ein bei der Geschichte.
Ja.
Hättest du vielleicht mit deinem Sohn machen sollen.
Das stimmt.
Hat die Frau das denn gemerkt?
Ja, danach.
Das stimmt es nicht, keine Ahnung. Wir haben alle herzlich gelacht und dann war das.
War das in dem Parkhaus da unten?
Ja,
weil es riecht immer noch ganz schön.
Ja, deswegen, die haben jetzt erst renoviert. Also, hat lange gedauert.
Ich muss da mit Gasmasken rein. Apropos Gasmasken. Sollen wir jetzt mit dem Elefanten im Raum anfangen?
Oh. Mit dem Elefanten im Raum?
Ja, es gibt eine Serie, über die wir die ganze Zeit sprechen wollten, es aber immer verschieben mussten und jetzt sitzt quasi jemand sogar mit einem Pulli dieser Serie.
Ja, das ist aber von dem Game, ne?
Ja, und der zweite Teil dann auch. Also sprich, es wird die zweite Staffel, wobei nicht ganz, ne? Aber wollen nicht vorweggreifen.
I had a dream.
So, es geht um die Serie The Last of Us mit unserem Lieblingsstar, der ja abgeht ohne Ende, wie Schmidts Katz. Ich sag ja, das ist der neue Burt Reynolds.
Ja.
Ja. Das ist unser Freund Pedro Pascal.
Vor allen Dingen unser Freund.
Unser Freund.
Ja, du bist mit Steven raus. Spielberg so. Wir sind mit Pedro,
Pascal.
Wir haben beide schon gezeichnet.
Pedro Pascal hat doch, ich weiß gar nicht, wo war das denn? War das bei Kingsman 2? Da hat er doch wirklich so einen Burt Reynolds Typ gespielt. Der sieht wirklich so aus. Also wenn man ein Biopic über Burt Reynolds machen wollte, müsste man Pedro Pascal nehmen.
Ja,
also,
absolut.
Ja.
Mich hat das wieder so gepackt bei der Oscar-Verleihung, als Jimmy Kimmel am Anfang dieses Stand-up gemacht hat, wo er gesagt hat, wer hier heute gewalttätig werden will, der muss an meinen Freunden vorbei, wo sie dann halt so ein paar Mal ins Publikum sind, wo auch Pedro Pascal saß und da hat der so einen Move gemacht, hier so tschick, tschick, irgendwie so guck mich an und also da war ich wieder irgendwie völlig gesagt, das ist, genau, da hast du recht, wenn es ein Biopic gibt über Burt Reynolds, dann muss Pedro das spielen. Das sollte
es geben. Seid ihr, also findet ihr Burt Reynolds gut?
Ich finde super.
Hast du den The Last Movie Star, heißt der, glaube ich? Also seinen absoluten
Ja, den habe ich gesehen,
Boah, ist natürlich als da dieser Traumsequenz kam, wo er sich selber als alter Mann in dem Trans Am saß, und mal, da habe ich echt geholt, da habe ich Rotz und Wasser geholt. Da konnte ich nicht mehr anders. Also da war ich nur weg.
Letzte Woche noch einen Film, Hooper habe ich mir nochmal. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Hooper habe ich, DIN A0 Poster habe ich noch, ich habe mal als Teenager super viel Filmposter gesammelt. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind, ich habe keine Ahnung, aber das DIN A0 Hooper Poster, das habe ich immer noch da, wo er diese Kaugummiblase, so, ne? das muss ich mir unbedingt mal irgendwo auf Folie ziehen oder irgendwie sowas, weil das muss man eigentlich aufhängen, das ist ein Kunstwerk.
Pedro Pascal, der neue Burt Reynolds und The Last of Us, da reden wir jetzt drüber.
Das ist richtig.
Nach der Werbung.
Nach der Werbung. So, Last of Us ist ja ein Game, ein Videogame.
Ja.
Ein sehr erfolgreiches.
Sehr erfolgreiches. Für mich aus meiner Sicht mein absolutes All-Time-Ever-Lieblingsvideospiel. Das, was ich mag, kommt das halt, da wird halt alles, ich mag Zombies. Ich bin großer Fan von Endzeit. Bin ich schwer dafür.
Ich bin schwer für Endzeit, ey.
Ich bin schwer für Endzeit. Nein, was mich so fasziniert an Last of Us, das ist ja kein Open-World-Spiel, aber es ist also die lassen dir links und rechts, lassen sie dir sehr viel Freiheiten, sich umzuschauen. Und was mich so fasziniert, schon als Kind, das ist so dieses, im Englischen würde man sagen, Urban Decay. Weißt du, wenn als Kind fand ich das immer total faszinierend, weißt du, dann bist du immer mit deinen Freunden in irgendwelche alten Häuser rein, die nicht mehr so bewohnt. Und sowas fasziniert mich halt total. Und das hast du ja bei The Last of Us, hast du das ja en masse plus, dass du wirklich eine super, super interessante Story hast. Also die einem wirklich auch mitnimmt und die jetzt auch kongenial als Fernsehserie umgesetzt wurde.
Also ich fand total faszinierend an der Serie, dass es auch endlich mal plausible Geschichte gab, wie eine Zombie-Apokalypse entsteht. Ja. Also das hat man auch nicht so oft, weil dieser Pilz, den gibt's ja wirklich, wie wir jetzt alle gelernt haben. Das sind Pilze, die Ameisen befallen.
Nicht nur Ameisen, also alles kraucht hier. Also das, sogar auch.
Ich meine jetzt nicht in der Serie, sondern die echte Vorlage dieses Pilzes. Und zum Glück noch nicht irgendwie Säugetiere wegen der Körpertemperatur. Aber die Ameisen, die werden so gesteuert, die werden quasi von innen aufgefressen, dass die sich dann irgendwo etwas erhöht an Blättern festhaken. Und
wo
dann,
Sonne ist, ne?
Genau. Ja. Und dann die Sporen sich dann von da aus schön mit dem Wind verteilen können. Mhm. Das ist so die Grundlage davon, dass eben bei The Last of Us eben sowas auf den Menschen und auf Säugetiere, nee, nicht komplett, sonst hätten wir ja nicht die Pferde und die Giraffen, die nicht befallen sind, aber jedenfalls Menschen befallen. Und das fand ich saß am Anfang vor und dachte, ja, endlich mal so eine Entstehungsgeschichte, die man irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann.
Also das ist so für Leute, die so immer so eine gewisse Logik brauchen für Serien, irgendwie, damit sie da irgendwie glücklich werden. Also so einer bist du, ne?
Natürlich bin ich so einer,
ja. Mhm. Ja, der so einfach ja wie bei The Walking Dead, ja, wo kommt das her, was wollen das irgendwie, jetzt werden da alle Zombies, was ist denn da?
Ja gut, bei The Walking Dead war die einzige Überraschung der ganzen Serie, dass dieses Virus schon die ganze Zeit in den Menschen drin ist zu Zombies werden, sobald sie tot sind. Und danach war die Serie tot. Genauso wie die Untoten, die da rumlaufen. Ach, sie sind ja keine Zombies, dürfen wir ja nicht sagen bei The Walking Dead. Wie heißt denn Beißer, ne? Beißer heißt
es. Walker irgendwie zum Teil, weil das ist ja weiter der Walking
Dead. Und bei The Last of Us sind das ja auch keine Zombies, das sind ja keine Untoten, sondern das sind
Hüllen.
Sind ja Infizierte.
Das sind Pilzerkrankte, also die wie Fußpilz zum Beispiel. Oder
nur geht's im Kopf.
Nur im Kopf drin.
Ja.
So, es gibt ja teilweise Hautpilz gibt es auch. Also es gibt ja diese Pilzerkrankung. Im Hier und Jetzt gibt es ja diese Pilzerkrankung.
Also die,
es gibt
die
auch
die
viele
mit Hautpilz.
Das ist eine andere Geschichte, das ist keine Erkrankung.
Die mit Hautpilz in der Serie, die sehen aber schon richtig krass aus.
Ja, also nein, die sind natürlich, natürlich ist das eine extreme Pilzerkrankung.
Ja.
Da wird jeder Dermatologe sagen, nicht mein Beritt, bitte mal weiter. Das ist schon extrem. Aber ich gebe euch ja recht, das ist halt eine sinnige Erklärung für diese Erkrankung, irgendwie, warum die Leute so werden.
Ganz genau. Und mich würde aber jetzt mal interessieren, also ihr habt sie beide gesehen.
Ja. Ja.
Und ihr kanntet das Videospiel aber nicht.
Ich habe das Videospiel angespielt, auch den zweiten Teil. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, nicht durchgespielt. Es ist immer so, ich werde bei solchen Spielen, nein, allgemein, bei Computerspielen, Playstation-Spielen, wie auch immer, ich werde immer sehr, sehr schnell nervös, weil ich dann wieder irgendwas zeichnen will, irgendwelche anderen Sachen kreativ sein möchte. Und ich kann mich da nicht so sehr drauf einlassen.
Ach, das ist interessant. Also du, mit anderen Worten, du kriegst praktisch wie so ein schlechtes Gewissen, ja, dass du jetzt nichts Kreatives eigentlich
ja,
machst.
Ja, ja, genau.
Ah, interessant. Aha, aha. Das, weil, deswegen interessant, weil das habe ich zum Beispiel, ich bewundere den Hennes so sehr, dass der sich immer wirklich Zeit nimmt zu lesen. Wenn ich mich hinsetze zu lesen, ich habe innerhalb von 2 Minuten habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich muss irgendwas schreiben.
Ja, du sprichst da was an, wenn man euren Podcast hört, also Streter Bender Streberg, ne, dann denkt man die ganze Zeit, wo nehmen die Zeit her, das alles konsumieren, so ja, die ganzen Serien, die Filme, die Bücher. Und bei den Büchern sage ich auch immer, wow, wann liest der dann noch alles?
Ja, also beim Hennis ist das echt, der hat sich das so zur Aufgabe gemacht, er will so und so viele Bücher lesen im Monat und dann zieht er das auch knallhart durch. Und der liest auch nicht besonders schnell oder so, ne? Also das ist kein Schnellleser, es gibt ja diese Technik, ne? Aber
Hennis liest auch immer das Kleingedruckte.
Nein, aber ich bewundere ihn das sehr. Und ich habe gesagt, ah, wie machst du das denn? Hast du denn? Nö, ich setze mir einfach nur hin und lese. Na, und ich werde vor allen Dingen, ich glaube, das hat aber vielleicht was mit der Lesebrille zu tun. Ich werde ruckzuck müde beim Lesen tatsächlich. Deswegen höre ich sehr viele Hörbücher. Das ist so, ja, und wie sind wir jetzt darauf gekommen?
Weil es ja ein Videogame ist und er genau das Gefühl hat, beim Spielen was zu verpassen oder was Sinnvolleres machen zu wollen.
Genau, dass du eigentlich was, ja, ja.
Ich habe das auch nicht gespielt, weil ich spiele überhaupt nicht. Also das Einzige,
ich kann dir sagen, warum er nicht spielt, weil er kauft sich die Konsole und seine Söhne nutzen die dann und er sieht die nie wieder.
Ich habe in jungen Jahren habe ich sehr viel, war ich ein mega Nintendo-Fan.
Ja, natürlich.
Und hab halt Super Mario rauf und runter gespielt, irgendwie bis 5 Uhr morgens mit dem Kumpel und so, irgendwie durch die Levels. Also ich habe schon gespielt und dann hat das irgendwann aufgehört. Frau und Kinder und plötzlich irgendwie hast du andere Dinge gemacht.
Bei uns hat sich das eher gesteigert und bei uns ist das echt so, also ich lüge nicht, wenn ich sage, wir haben vor 3 Tagen mit meinem Sohn und meiner Frau Call of Duty gespielt. Jetzt kommst du. Also vor Jahren hat mein Kollege von mir gesagt, da habe ich dann erwähnt, dass meine Frau ab und zu auch mal mit Battlefield spielt oder so. Also First-Person-Shooter sind Call of Duty und Battlefield, das sind so die Platzhirsche unter den First-Person-Shootern. Und da sagte der mir, guckte der mich an und sagt, herzlichen Glückwunsch. Und er meinte das so. Ich habe auch zum Henry gesagt jetzt vor ein paar Tagen, ich sage, Henry, du kannst den Leuten sagen morgen, dass du mit deinem Vater Call of Duty gespielt hast, ist überhaupt kein Problem, glaubt dir jeder. Aber, dass du mit deiner Mutter und deinem Vater Call of Duty gespielt hast, das glaubt dir keine Sau.
Das ist besonders.
Und doch ist es so. Also es ist,
das ist schon verrückt, also wenn die ganze Familie, also ich hab irgendwie dann aufgehört, ich ab und zu, und ich würde jetzt auch wieder dazu tendieren, mir vielleicht so eine neue Playstation mal zu kaufen, weil ich ein großer Formel-1-Fan bin.
Ja.
Und das habe ich auch bis zum Erbrechen immer gespielt irgendwie. Ne?
Das also, muss ja, das Neue, das zählt auch als VR-Version und das muss wohl der absolute Hammer sein.
Das sind so Sachen, die mich dann schon interessieren, also so Simulationen und auch Fußball irgendwie FIFA, gerne spielen. Ja. Und aber da habe ich eher irgendwie immer den Hang irgendwie, also eigentlich so wie bei dir, ich sage, ich setze mich lieber vielleicht hin, irgendwie denke mir irgendwie lustige Bilder aus, mal die dann, hat auch viel zu tun und das ist so für ein bisschen Waste of Time. Serien zum Beispiel kann ich gucken, kann immer irgendwie so nebenher vielleicht ein bisschen zeichnen und so. Und wenn dann Sachen laufen, die mich nur interessieren im Fernsehen, dann spielt meine Frau auf der Switch Animal Crossing, spielt die dann. Also zumindest ist meine Frau nicht ganz verloren wie für die Gamer-Szene.
Da ist also noch was machbar. Mario Kart kann ich sehr empfehlen.
Das ist Mario für alle Leute.
Ja, das sind halt so Mario Kart und Call of Duty. So doof, wie sie anhört, aber das sind so kurzweilige Spiele.
Ja, und es sind auch zwei Spiele, die inhaltlich ja total nah beieinander sind. Genau. Im Grunde geht es darum, was wegzuballern.
Im letzten Podcast sagt er noch, weiß ich jetzt nicht, er hatte so ein wunderschönes Wortspiel gehabt mit Mario Kart und Call of Duty. Irgendwie the Call of Mario. Nee, ich weiß auch nicht mehr. Das hat er besser gemacht. Nein, aber da ist es so. Guck mal, wenn wir Call of Duty online spielen, dann sitzt der eine in der Nähe bei Hamburg, der andere sitzt in Frankfurt. Dann mein Sohn sitzt in Köln und dann spielen wir und dann machen wir so 3, 4, 5 oder 6 Runden und dann gehen wir im Bett. Ja. Weißt du, das ist so wie damals man sich in der Kneipe getroffen hat, hat Karten gezockt.
Billard oder Karten.
Genau, und ist dann ins Bett gegangen. Also wir labern dann über ganz viel Schwachsinn, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber auch natürlich, wie kann das sein? Ich habe mein ganzes Magazin auf den abgeschossen und der steht immer noch. Da stimmt doch irgendwas nicht, weißt du? Und ich sage, Ralf, es ist nur ein Spiel. Bitte, weißt du, so ein Kollege, der regt sich dann immer total auf, weißt du, das kann doch nicht sein. Und dann hast du aber natürlich solche Spiele wie The Last of Us, wo ich mir dann auch wirklich designiert Zeit nehme, wo ich dann wirklich gucke, bin ich jetzt alleine zu Hause, schön Sonntag, Vormittag zum Beispiel. Meine Frau schläft gerne lang. Das heißt also, ich habe, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, habe ich ein paar Stunden. Und dann spiele ich ganz gerne solche Spiele. Und gerade bei The Last of Us, es war so unglaublich, dieses emotional. Also ich habe noch nie, also gerade beim der zweite Teil war sogar noch emotionaler, dass es irgendein Videospiel geschafft hat, dass ich echt geweint habe. Aber nicht, weil das so, also weil die Handlung einfach so ergreifend war, so emotional war.
Das hat man aber auch hervorragend auf die Serie übertragen können. Trotz aller, ich sag mal, leichten Änderungen oder größeren Änderungen auch. Gut, manche sind natürlich notwendig, aber man hat ja nun mal auch ein paar.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die Macher, also man muss dazu sagen, also wer da mitgeschrieben hat, also die Showrunner, das ist Craig Mazin, der hat das Tschernobyl gespielt, das ist ein erfahrener Drehbuchautor und der hat diese Tschernobyl-Miniserie hat der geschrieben und ist ein guter Mann und vor allen Dingen Fan. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass du ein Fan bist von dem Source-Material. Mhm. Und Neil Druckmann, der das Spiel, der hat beide Spiele geschrieben. Also beim zweiten Teil hat er noch eine Hilfe gehabt von einer Drehbuchautorin. Das ist so genial gemacht. Weißt du, so, dann, wir können jetzt darüber, das ist jetzt ein bisschen spoilermäßig, also für die Leute, die jetzt zuhören und die Serie noch nicht gesehen haben, ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt, weil wir müssen jetzt über ein paar Sachen reden. Ja. So, ne, das war zum Beispiel, als ich das erste Mal durchgespielt habe und ich kam dann in dem Spiel, kam ich dann zum Ende hin, wo der dann da durch die Klinik gegangen ist und wo die gesagt haben, nee, also die liegt schon auf dem OP-Tisch und ja, die wird leider sterben. Und seine Motivation, dann da alle, die da rauszuholen. Als ich das Spiel gespielt habe, war das für mich total normal. Weil ich war Vater eines Kindes und ich hätte akkurat das Gleiche gemacht. Ne? Jetzt erst, als ich die Serie jetzt nochmal geguckt habe, ist mir diese Nuance viel besser nochmal so bewusst geworden. Die einen wollten halt so eigentlich die Welt retten.
Und du meinst, das ist eigentlich eine egoistische Entscheidung gewesen, ja, nicht nochmal dieses Drama zu durchleben, was er mit seiner eigentlichen Tochter hatte.
Genau, das ist einfach das Fantastische an dieser Handlung. Wir können jetzt hier sitzen, können jetzt über die moralischen Wert oder beziehungsweise die Entscheidung darüber reden und das Für und Wider und ich glaube, du kommst auf keiner wird wirklich falsch liegen und keiner wird auch wirklich richtig liegen. Nee, ich kann nur sagen,
die können wir glaube ich gar nicht
führen. Nee, ich kann nur sagen, ich hätte das akkurat genauso gemacht, deswegen habe ich damals das nie so kapiert, dass es da so eine Kontroverse gab, als ich das dann so mitkriegte, oh, so war, aber jetzt, als ich die Serie geguckt habe, habe ich, verstehe. Das ist ein hochtraumatisierter Typ. Der wollte einfach dieses Trauma nicht nochmal durchleben. Und das Schöne daran ist ja auch, also ich glaube auch, dass die beiden Macher, dass die natürlich wirklich Bedenken hatten oder anders gesagt, dass die in ihren Writers Room saßen und sagten, okay, wie schaffen wir das jetzt, dass wir uns jetzt von The Walking Dead abgrenzen? Ne? Und das schaffen wir darin, dass in der Serie ja die Zombies, also die Infizierten,
die Pilzkranken
relativ wenig vorkommen, muss man mal ganz ehrlich sagen. die kommen vor. Und wenn, dann sind sie aber auch richtig gut gesetzt, dann haben sie richtig gute Auftritte. Aber es ist natürlich nicht so wie im Spiel, weil wir wollen mal ganz ehrlich sein, im Spiel waren diese Zombie-Kämpfe oder die Kämpfe mit den anderen Gruppen waren ja nicht mehr als Hindernisse. Verstehst du? Mhm. Das ist ja, du musst ja dem Spieler was geben. Ja, und
also da kommen mehr
ja,
Infizierte und so
deutlich mehr. Ne? Und
ja, die Gefahr ist auch etwas anders gewichtet. Pilze vermehren sich auch anders als
ja.
im Spiel.
Ja, die also sie haben halt bewusst diese Sporen rausgelassen, weil sie einfach nicht wollten, dass die Schauspieler sich jedes Mal, wenn die in irgendein Haus reingehen, müssen die sich ja dann die Masken aufsetzen. Und das wollte man vermeiden. Deswegen
und
hat man sich dafür kreativ entschlossen.
In The Last of Us keine Maskenpflicht.
Also ich als totaler Ultra-Fan dieser Spiele fand es total interessant und als Autor natürlich fand es total interessant, wo man Sachen weggenommen hat, aber wo man auch Sachen dazu gemacht hat. Und das fand ich wirklich absolut genial.
Also jetzt erstmal rein oberflächlich betrachtet hat man natürlich auch viele Gastauftritte von Beteiligten des Spiels, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen Fanservice ist. Wenn man bedenkt, die Mutter, ne, die ja die Synchronstimme im Spiel eigentlich
Ashley
ist.
Johnson spielt ja. die Mutter.
Aber was ich dich jetzt gerne als Drehbuchautor auch fragen würde, diese berühmte Folge 3.
Ja,
so, genau, Folge 3.
Ist ja komplett hinzugekommen. Mhm. Diese ganze Geschichte, was da über diese Jahre halt läuft, diese Beziehung zwischen den
also
beiden.
Also es war im Spiel drin.
Aber nicht so.
Aber nicht so.
Wie war das denn im Spiel?
Das Spiel lebt ja davon, dass du ein Haus betrittst und dass du dann, du musst ja immer nach irgendwelchen Sachen suchen. Ja. Munition, verstehst du? Das ist ja alles sehr, sehr selten. Deswegen, du musst eigentlich jede Schublade aufmachen. Und da findest du halt ab und zu auch Briefe.
Ah.
Und in diesen Briefen, da war ein Brief, der darauf schließen ließ, dass die halt, dass die ein Pärchen waren.
Bill.
Der Bill, genau. Das ist der Bill-Charakter, dass der einen Partner hatte. Und das erzählte er dann hinterher und dann gehen sie ja in ein Haus. Hinterher, also der muss denen helfen, eine Autobatterie müssen die besorgen und da müssen sie von A nach B. Das ist dann ein Haus, wo dann seinen Freund praktisch erhängt. Der hat sich dann umgebracht.
Aber das ist im Spiel.
Das ist im Spiel, okay. Ganz genau. Und da hat man halt komplett sich halt gedacht, wir machen da jetzt mal was komplett anderes. Und das fand ich sehr mutig. Und bin mir sicher, die wird jetzt im nächsten Emmy werden die mit Preisen überhäuft, weil das war eine super Folge.
Was ich dich als Drehbuchautor an der ganzen Folge jetzt mal fragen wollte, ich finde den Schachzug eigentlich sehr genial, so eine Nebengeschichte aufzumachen für eine gesamte Folge einer Staffel, weil das eröffnet ja auch Möglichkeiten. Wir haben irgendwann jetzt Staffel 2. Das wird sich dann wahrscheinlich an dem zweiten Spiel ein bisschen langhangeln, weil das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist, so wie ich das mitbekommen
habe. Ja, also sagen wir mal so, der ich habe jetzt heute Morgen noch ein Interview gelesen, weil die werden jetzt natürlich angesprochen auf Staffel 2, ne? Ja. Und beziehungsweise auch auf das zweite Spiel. Und das zweite Spiel, das ist ja sehr, sehr kontrovers, wird das ja in der Community, weißt du so. Also es gibt Leute, die hassen das und es gibt Leute, die lieben das. Ich gehöre zu der zweiten Fraktion, also ich liebe das heiß und innig, gerade auch als Autor, weil die Macher da wirklich was gemacht haben, was extrem mutig ist. Und vor allen Dingen, ja,
Ja, worauf ich hinaus will. Wir sind für die Staffeln als HBO-Serie sind wir limitiert mit der Vorlage. Das sind ja zwei Spiele.
Ach so, ja.
Und jetzt so als Drehbuchautor, ist dieser Schachzug nicht total genial, so eine Nebenhandlung aufzumachen, weil das ja natürlich im Grunde genommen Tür öffnet, ein ganzes Universum aus The Last of Us zu erschaffen, um eventuell mehr Material als Serie liefern zu können.
Ja, da hast du recht. Also,
wir haben 20 Jahre und kann sich eigentlich jeden Menschen picken, was hat der in der Zeit erlebt.
Ja, da hast du recht. Aber das kann auch nach hinten losgehen.
Ich weiß nicht, ob sie es machen werden, weil das Problem ist ja, dass Ellie am Ende des ersten Teils 14 ist und im zweiten Teil ist sie 19.
Ja.
Jetzt ist das aber so, dass die Bella Ramsey, die Ellie spielt, in Wirklichkeit schon 19 ist. Also das wird nicht mehr tatsächlich das große Problem sein, was ich gesehen habe. Aber da passiert so viel in dem Spiel, dass sie daraus locker zwei Staffeln kriegen. Und der Craig Mazin, der hat in einem Interview, so in einem Halbsatz, hat er so praktisch gesagt, ja, es ist ja auch vielleicht noch was zwischen den Jahren passiert. Ja, also ich meine, wir lernen im zweiten Teil Ellie kennen als 19-Jährige, die dann da schon lange in dieser Community bei Joels Bruder Tommy lebt und da also praktisch eine Freundin hat, ne, sie ist lesbisch und das war auch ein großes Thema.
Das hat man jetzt auch in die erste Staffel rein transportiert bekommen.
Ja, also es gibt ja diese Szene, diese Folge, ich glaube es war Folge 4, wo die dann da in diesem Ort sind. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo sie in dieser mit dem Tommy und mit der Frau von Tommy in dieser Halle sitzen, die wirklich eins zu eins so aussieht wie in dem zweiten Teil in dem Spiel. Also alle haben da schon gedacht, oh. Und dann taucht ein Mädchen auf, die Ellie sieht die und macht irgend so eine abwertende Bemerkung. Was machst du da irgendwie? Ne? Irgendwie, was läufst du da rum? Und da haben alle, die den zweiten Teil kennen, die wussten ganz genau, wer das ist. Das ist wirklich jetzt schon, das wird eine Sache, die ist jetzt schon geplantet und die wird dann im zweiten Teil, in der zweiten Staffel wird die dann aufgegriffen.
Ja, die Szene, die kam ja auch ziemlich so random, ne?
Also, ja, ja.
Und man sagt ja in der Literatur, man haut jetzt keinen Nagel in der Wand, ohne hinterher ein Bild dran aufzuhängen. Ja, ansonsten genau. Wird die Szene wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, aber einer, der da absolut keine Ahnung von hat, weil das muss man ja auch mal so sagen. Also das ist ja, die meisten Leute, die wussten ja überhaupt nicht, worum es da geht. Das hat ja jetzt praktisch ein komplett neues Publikum gefunden. Ja. Und ich war am Anfang skeptisch mit der Bella Ramsey. Auch sogar mit Pedro Pascal war ich ein bisschen skeptisch.
Aha.
Aber die haben mich wirklich nach 2 Minuten haben die mich komplett.
Ja, er war aber ja gerade im Thema drin als Mandalorianer. Auch irgendwie so ein kleines Baby.
Ja, aber das ist jetzt auch so, ja. Ja.
Also ich muss ja sagen, der Hennesse meinte ja noch, weil jetzt in Vorbereitung für unsere neueste Folge, jetzt, die wir jetzt in ein paar Tagen aufnehmen werden, haben wir denn, bist du up to date mit Mandalorian? Ich sag, ich war der Meinung, ich hätte nach Staffel 1 aufgehört, aber tatsächlich habe ich wohl Staffel 2 geguckt, was aber...
ist das jetzt schon die dritte Staffel? Ja.
Das ist jetzt die dritte Staffel.
Und eigentlich muss man Boba Fett auch noch irgendwie damit reinrechnen.
Und ja, gar ohne nicht Scheiß, das wird Schlimmste. Mir echt zu viel. Ja. Das ist mir
das
echt...
Ist,
Ich habe ja auch immer gesagt in unserem Podcast, weißt du, ich bin ja ein bisschen älter als die beiden anderen.
Sieht man die aber nicht an.
Nee, ich war...
Nein, Gary sieht auf jeden Fall jünger aus.
Als
er wirklich...
Ist. Ja. Ich bin Jahrgang 65.
65.
Und für mich der erste Blockbuster war Der Weiße Hai. Deswegen ist Der Weiße Hai ist mein absoluter Lieblingsfilm. Den habe ich mit 6 gesehen.
Ja, doch nicht nur für dich, oder?
Da habe ich mal überlegt.
Der Weiße Hai hat doch Blockbuster, für das ist das Wort doch erfunden worden, weil die Leute da quasi um Block herum anstanden, ins Kino zu.
Ja, genau.
Der Weiße Hai war de facto doch der erste.
Ja, das
dass
stimmt.
Dass man da vielleicht recht. Mal Urlaub macht. Da. Weißt du, gedreht?
Ja, Masters Vineyard, da würde ich gerne mal.
Ja.
Aber das, worauf ich hinaus will, ist, als dann Star Wars lief, fand ich das natürlich toll, aber ich war schon so geprägt durch meine wirklich, dass ich ständig irgendwas geguckt habe, dass ich das sofort so als, ja okay, das ist jetzt eine Rittergeschichte, da ist der schwarze Ritter, da ist der junge Schüler und da ist der Mentor, irgendwie habe ich das damals schon so verinnerlicht.
Das
so
ist die Basis ist ein japanischer Film, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, also Star Wars.
Ja. Star Wars, ja, das ist aber, Star Wars hangelt sich ja ganz eng an der Heldenreise nach Campbell. Der hat das ja mal, das ist ja so ein Dingsforscher gewesen, so ein Drachforscher war das. Und der hat dann irgendwann festgestellt, dass wir uns wirklich auf der ganzen Welt immer die gleiche Geschichte erzählen. Und so ist es ja auch.
Ja, klar.
Wie oft haben wir dieses Modell, The Call of Adventure, der Held muss irgendwas, nee, aber er will nicht, aber jetzt muss er doch, der dunkle Wald, der Bauch des Wales.
Jede Geschichte ist eine Reise.
Es ist
egal wohin, also Krieg der Sterne, jetzt The Last of Us, Herr der Ringe. Es wird viel, ne, und wir fragen uns, wo ist dieses Reisebüro, wo man diese ganzen scheiß geilen Reisen buchen könnte.
Ja.
Aber
selbst der erste Batman hier von Nolan, ne?
Ja.
Der hat auch dieses romantische Motiv. Mir ist es erst hinterher aufgefallen, die blaue Blume zu suchen.
Ja.
Das kommt aus der Romantik.
Ja.
Und das ist auch so ein altes Motiv. Man findet eigentlich alles wieder.
So, wie sind wir da drauf gekommen? Der Mandalorian ist Pedro Pascal.
Der passt auf was Kleines auf.
Der passt auf was Kleines auf, aber deshalb haben die nicht gesagt, ja, das ist der richtige Mann für The Last of Us.
Aber jetzt mal ganz ehrlich.
Er hat doch die ganze Zeit eine Maske auf.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Da sprichst du jetzt für mich einen super wichtigen Punkt an. Ich habe mir jetzt die neuesten Folgen angeguckt vom Mandalorian.
Ja.
Alles in Ordnung. Mich erinnert das total an so Serien aus den 70er Jahren. Weißt du so, der Held kommt immer in irgendein Dorf, hey, Richard Kimble.
Du meinst Western-Serien?
Western-Serien. Oder Richard auf der Flucht oder so. Ne? Oder auch der Hulk. Oder Hulk.
Der Hulk.
Wie jetzt Hennes mich verbessern würde. Guck mal, ich verbessere mich schon selber. Als
Hennes, das heißt aber Hulk.
Naja, der ist dann halt auch immer, der war ja immer auf der Flucht oder A-Team, ja, die waren immer auf der Flucht und sind irgendwo dann in ein Dorf gekommen und da war irgendwas Böses und da musste dann geholfen werden, ja. Lalala. So, jetzt hat der Mandalorian hat als Unique Selling Point hat der ständig diesen Helm auf. Erstens mal frage ich mich, wie ist das mit den Haaren? Gehe ich zum Friseur?
Na, wenn was die, ist denn aber da? Das habe ich letztens auch gefragt, als wir das geguckt haben. Ich sag mal, wenn die essen, dürfen die aber abnehmen, ne? Also wenn ja, die alleine oder sind, trinken, wenn die ja, alleine genau. sind, ne? So, und dann.
Nee, ich glaube nicht.
Doch.
Und ich finde das
doch. Wenn die alleine sind, wenn die keiner sieht, dann dürfen die den Helm abnehmen.
Also, du hast null Emotionen von dem Spiel, von dem, du siehst nichts von dem Schauspieler. Echt ohne Scheiße. Ich glaube, die Hälfte der Zeit ist das überhaupt nicht Pedro Pascal. Wenn Pedro Pascal mal sagt, ich muss mal jetzt zum Geburtstag von meiner Nichte, kann mal jemand einspringen? Also ja, hier machen wir alles hinterher in der Nachvertonung.
Gibt ja immer so Lichtdubel und so, die die exakte Größe haben und so. Ne?
Ja, natürlich, logisch. Ja. Ich glaube echt, die Hälfte der Zeit ist der das
überhaupt. Oh, Gary, irgendwie, das jetzt ist eine steile These. Auf, ne?
Also naja, das, und dann hast du da die Puppe. Die auch null Emotionen hat, außer mit seinen Ohren und so.
Der ja nicht Baby Yoda ist nochmal für uns, nein. Das ist ja, der heißt?
Grogu.
Ja, also tut mir leid, ich werde da echt nicht mit warm. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich diese Marvel-Müdigkeit und Star Wars-Müdigkeit. Ich möchte nichts mehr sehen, was auf irgendwas basiert, was ich schon kenne irgendwie. Guck mal zum Beispiel. Gutes Beispiel. Ich habe mir vorgestern The Whale angeguckt, den Film mit Brendan Fraser. Okay.
Ja, ja, genau. Der mich dazu bewogen hat.
Leco funny. Was hat Film? Der Film mich gepackt?
Ja.
Der war so unglaublich genial gespielt und also wirklich, ich war fix und fertig danach. Und sowas finde ich klasse. Oder, ich gebe euch ein anderes Beispiel. Vor ein paar Tagen ist der erste Trailer von Damon Lindelofs, das ist ein Drehbuchautor, der hat damals mitgeschrieben oder beziehungsweise war einer der Creator von Lost und von Leftovers, die Serie, die ich übrigens sehr empfehlen kann, und von The Watchmen, von der Serie.
Ja.
Also ein super Typ. Und der hat mit einer, die Showrunnerin ist ich komme jetzt nicht, Hernandez heißt die mit Nachnamen, ich kannte die nicht. Die hat auch am Big Bang Theory mitgearbeitet und so. Und auf jeden Fall, die haben eine neue Serie gemacht, in der es ganz hochaktuell um AI geht und eine Nonne, die gegen AI kämpft, gegen diese. Und das Ganze nennt sich, die ganze Show nennt sich Mrs. Davis. Den Trailer könnt ihr jetzt gucken bei YouTube. Und ich habe dem Hennes den Link geschickt. Ich sag hier, Lindelofs neue Serie. Hennes hat zurückgeschrieben, hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, but I love it. Und das ist das Tolle, verstehst du? Ich will mal endlich was sehen,
ja.
Was nicht auf irgendeine große Franchise, weißt du, wo es vor allen Dingen nicht solche fundamentalistischen Fans gibt, weißt du, wo irgendwelche Creator gehasst werden, weil so, du hast uns unsere Kindheit genommen, das ist so und so, weißt du so. Und ich finde sowas schrecklich.
Also Neues entdecken, nicht immer irgendwie ja, nochmal aufwärmen und dann das, noch guck
das,
mal.
Das, was du da gerade mit diesem Haten, ne? Das hast du aber schon bei The Last of Us. Die Leute, die es vor 10 Jahren schon gespielt haben, die tun jetzt gerade so, als ob sie die absolute Avantgarde wären. Und machen sich über die Leute lustig, die es jetzt noch nicht geguckt haben.
Das ist wie die Pest.
Unfassbar finde ich das. Also
das ja,
weil die Serie ja auch teilweise abweicht und man ja durchaus mal zum Beispiel so auf Spoiler verzichten könnte, weil man ja auch wirklich nicht weiß, geht die Serie wirklich so aus wie im Spiel?
Ja, absolut.
So,
ja,
ne? Genau. Da kann man ja doch mal gespannt sein. Und dann gibt es da manche, die sich da so drüber erhaben fühlen, weil sie haben vor 10 Jahren schon das Spiel gespielt und kommen sich da so cool bei vor. Verstehe ich nicht, warum den Leuten nicht
mehr. Ja, da muss man nochmal fragen, was brauchst du so lange für so ein Spiel, Junge?
Nee, du hast die Zeit. Wahrscheinlich
du hast die wieder Zeit.
Nicht am Arbeiten gewesen dann.
Ja. Ne? Ja. Ich wollte nur noch einmal kurz anhaken, weil bei The Mandalorian habe ich auch so das Gefühl, irgendwie, der Tod mich nicht so richtig ab, auch jetzt die letzte Folge. Ich sag, was ist jetzt da los? Ich fand allerdings diese Serie Andor Andor fand ich interessant, ja, weil da so ein paar Facetten reinkommen, ich das weiß. Imperium und weißt du, der die Mensch im Leben privat. Also die, die hat mir mehr Spaß gemacht, weil die so ein bisschen rechts und links geguckt hat und so Sachen mal reflektiert oder gezeigt hat, die man so noch nicht gesehen hatte.
Ja, ja. Der Olli ist nämlich ein großer Fan davon, rechts und links zu gucken.
Hey, bist du ein Rechts-Links-Gucker?
Ja, Rechts-Links-Gucker.
Ja, also ja, sicherlich. Ich will das auch alles gar nicht schlecht machen oder so, aber ich bin einfach so ein bisschen müde.
Nein, was, aber was es, du hast ja recht. Ich finde ja auch irgendwie, man Neues entdeckt. Und wenn man jetzt was Tolles entdeckt hat, irgendwie, dann freut man sich halt schon irgendwie auf Staffel 2. Aber das ist ja meine Lieblingsserie, ist ja The Walking Dead, die ja sich auch ein bisschen totgelaufen hat.
Ja.
Ja.
Tot gewalkt.
Und weil das ist so für mich jetzt gerade die Brücke irgendwie zu The Last of Us, die Folge 3, weil es gibt ja jetzt eine neue Serie, die heißt The Tales of the Walking Dead.
Ist das schon deine nächste, nicht Rubrik, sagen wir
mal? Das ist noch so ein bisschen Appendix zu The Last of Us.
Aber ist The Tale of the Walking Dead, ist das nicht die Teenie-Serie? Weil da gibt es ja eine Teenie-Serie.
Glitzern die Zombies dann in der Sonne?
Nee, aber wo einfach keine Brutalität ist.
Nein,
also,
das ist World Beyond. Das ist
das war die Teenie-Serie.
Mit diesen Teenies.
Genau.
So, und dann gibt es The Fear the Walking Dead, die ja so ein bisschen vor The Walking Dead startet. Weil ich Fan bin, gucke ich das alles.
Ja.
Und die fingen wir halt ein bisschen... Ist man zu schnell in der Apokalypse gewesen, also oder in der Phase irgendwie, wo The Walking Dead immer war. So, und jetzt gibt es The Tale of the Walking Dead und das sind 6 Folgen, die
die Anthologieserie.
Das finde ich interessant. So Einzelfragmente dann halt irgendwie, das zum Beispiel Alpha, ne, also die
läuft
von
das schon?
Bei Magenta TV läuft das. Dann gibt's eine Folge irgendwie über Alpha, wie ist das gekommen, dass diese Frau Chefin wurde von den Whisperern. So, und dann gibt es so einen Wissenschaftler, der die Untoten untersucht irgendwie und dann so 3 Objekte, Zombies herumlaufen hat irgendwie mit so Apparatur, blablabla, und die mit Drohnen verfolgt und so eine. So, und dann von den 6 Folgen sind 3 interessant. Das sind auch die so im Teaser irgendwie darum geht's. Ja, die Folgen sind super. Irgendwie dann gibt's so 3 Folgen, die sind nicht so geil. Mhm. So, und da hat auch The Last of Us für mich wieder irgendwie so einen Punkt gemacht, weil diese Folge 3 in dieser Serie ist halt so liebevoll und so geil gemacht bei The Last of Us. Das kommt halt nicht an diese Tales of the Walking Dead ran.
Nee, weil ich glaube, der Fokus ist einfach woanders, weil in The Last of Us geht es ja um Trauma, es geht um Traumabewältigung, es geht um, was es heißt, Eltern zu sein und weißt du, das große Gebrumme mit den Untoten beziehungsweise Infizierten, das ist da halt so wirklich nur so am Rande, und bei The Walking Dead ist es halt mittendrin. Und das ist ja auch in Ordnung. Das kann ja auch sein. Hör mal, als damals The Walking Dead, ich werde das nie vergessen, ich habe mir irgendwie eine Raubkopie irgendwie besorgt, weil ich konnte es nicht erwarten, die erste Folge zu sehen. Und wir waren lange, lange Fans, aber wir sind ausgestiegen, also mit wir meine ich meine Frau und auch mein Sohn, der hat dann auch irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Nach dieser ganzen Negan-Geschichte, so in der Mitte von dieser ganzen Negan-Geschichte, da haben wir gesagt, weil es ist immer irgendwie, es kam mir doch dann sehr schablonenhaft vor.
Da bin ich übrigens auch ausgestiegen. So,
das kommen das viele
hat aber
Leute.
Nichts, das hat aber nichts mit Negan zu tun gehabt.
Nee,
ich,
überhaupt nicht.
Ich fand es einfach irgendwann langweilig. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, die gehen von A nach B, B nach C, von
immer
C
Neues.
Wieder nach A. Dann kommen die überall irgendwo hin, wo die Gärten auch frisch geschoren sind, gemäht sind, was mich auch ein bisschen gestört hat. Das ist übrigens bei The Last of Us auch sehr, sehr schön alles gemacht. Da sieht man wenigstens, dass da irgendwie alles im Arsch ist.
Ja.
Und bei The Walking Dead war halt, es sah nicht nach Endzeit aus. Aber egal, ich war da irgendwann raus. Ich fand es einfach nur noch repetitiv und langweilig. Und ich würde schon gern zu Ende gucken, aber dann kommen so viele andere tolle Serien.
Ja, ich habe zu Ende geguckt.
Ja,
ich gebe es dir zu.
Ja, du bist ja auch.
Nein, ein Fan. Aber guck mal, wir gucken da vielleicht ja irgendwie auch immer anders drauf. Das ist irgendwie auch so ein Punkt, wo ich es dann immer vergleiche jetzt, weil das ein ähnliches Setting ist, The Last of Us. Jetzt ist die Serie kürzer, es hat vielleicht nur 2 Staffeln. Man hat vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel Budget diese Serie hat.
Oh, häufig.
Ja, so und da fallen halt so Sachen auf, dass diese Settings geiler sind irgendwie. Also die Endzeit ist auch.
Das ist ja auch ein unique Selling Point, sage ich jetzt mal, von dem Spiel. Weil das Design von dieser, das was ich sage, von diesem Urban Decay, das ist ja, das ist für mich ist das ein ganz integraler Teil des Spiels. Also wie gesagt, ich liebe es. Ich habe tonnenweise Fotos gemacht, während ich gespielt habe, habe ich tonnenweise Fotos gemacht, einfach von einem, zum Beispiel von einem Laden, der so innen drin die Regale total überwuchert sind. Sowas fasziniert mich halt. Ja. Und dann bin ich wirklich so ein Endzeit-Tourist.
Ja.
Also und du kannst ja mit der PlayStation kannst du ja Fotos machen.
Ja.
Und dann habe ich totalen Spaß daran, dann den richtigen Kamerawinkel zu finden und so. Und ich kann da stundenlang mit verbringen mit sowas. Und das haben die tatsächlich sehr, sehr so gut.
Lost Places erkunden, ja, Lost ohne Places. Risiko, irgendwo von der Polizei aufgegriffen zu werden.
Du wirst lachen. Ich war der Benny ist ein Patreon von uns und der ist auch Geocacher. Und wir sind da drüber, wir haben uns so kennengelernt, weil der Benny, das ist so ein Typ, der...
Der Benny hat immer sehr lustige Anzüge an, wenn er auf die Comic-Con kommt.
Ja.
Ach, wir kennen den Benny auch.
Ja, und der Benny ist, also beim Benny muss ich sagen, wir sind jetzt echt in einem Zeitalter, wo du den ganzen Fan-Merchandising echt selber machen kannst. Mhm. Der hat mir eine Last of Us-Taste gemacht, ne?
Ja, ja.
Echt ohne Scheiße, weil mein Sohn meinte sofort, wo hast du die denn her? Ich sag, hat der Benny denn gemacht? Da steht HBO drauf, so richtig, ist richtig geil. Aber Moment, das ist gar nicht die Geschichte. Ich wollte unbedingt mal, er ist ja Geocacher, ne? Und das ist ja so eine Leidenschaft, die er auch mit dem Bernhard Hoeker teilt und der war ja bei uns zu Gast. Und in Vorbereitung dessen, weil Hennis immer sagte, der Bernhard Hoeker, das ist kein Nerd, da musst du, müssen wir irgendwie, deswegen wollte ich wenigstens, dass ich habe echt Angst gehabt, dass ich mich mit dem nicht unterhalten kann. Ja. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, geh mal bei dir so ein paar Geocache da mit.
Ja. Benny hat ein Buch geschrieben, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und,
guck mal, Olli, kannst du auch ein Beispiel dran nehmen? Gary bereitet sich auch vor.
Ich weiß, dass Benny ein Buch geschrieben hat. Irgendwie alles
auf jeden Fall waren wir dann in dem Haus, Moment, die Kinder des Schuhmachers oder... Oder wie hieß das? Das ist so ein Geocache irgendwo. Wir fahren immer irgendwo hin. Wir labern dann immer unterwegs. Und ich weiß gar nicht, wo wir irgendwie hinfahren. Wir sind dann irgendwann, sind wir da. Und dann war das wirklich so ein ehemaliges Kinderheim. Und dann darfst du da rein. Die freuen sich dann über eine kleine Spende. Das kannst du dann am Ende, kannst du das da, ne? Aber du läufst dann da wirklich durch so ein total zugewuchertes.
Das ist so ein Lost Place.
Das ist so ein Lost Place praktisch, aber wo du in dem Ding musst du Aufgaben erfüllen, um weiterzukommen. Und es wird eine Geschichte erzählt. Und das ist so genial gemacht, da habe ich so gedacht, ich mittendrin ist mir bewusst geworden, ich spiele praktisch, ich bin jetzt gerade live in einem Videospiel drin. Aber das war so geil. Das war echt fantastisch. Also es war echt ein toller Tag.
Ich wollte noch ganz kurz einmal auf The Walking Dead zurück, indem ich eine Frage stelle, Uli, hast du Falling Skies gesehen?
Falling Skies? Was war das?
Ja.
War kein Film,
das,
ne?
Das war auch eine Serie. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln. Ich weiß, wie der Hauptdarsteller hieß. Aber es
Sky Dumont vielleicht?
Aber es war exakt die gleiche Thematik wie bei The Walking Dead, bloß mit Außerirdischen.
Ach nee.
Falling Skies, ja, ja.
Nee, weiß ich nicht.
Und da musste auch einer...
Immer von kind, A nach B, von A B nach C. Von,
ja, ja.
Und die hatte ich vor vielen, vielen Jahren hatte ich die mal gesehen. Und vielleicht war ich auch deswegen bei The Walking Dead so müde.
Ja.
Also mich haben sie halt enttäuscht irgendwie am Ende Walking Dead, finale Staffel irgendwie, das spielt ja alles im Commonwealth irgendwie, wo 40.000 Leute wohnen irgendwie und so. Und da ist so eine sehr große Gemeinschaft. Dieses Setting, wo das dann alles stattfindet, ist so wie im Phantasialand, weißt du, wenn du diese Fassaden hast, wie so Filmset, aber so in so klein.
Ja.
Und wo du dann genau spürst, irgendwie, jetzt bauen wir nochmal die Kamera um, irgendwie werden wir nochmal einen anderen Blickwinkel haben, aber nach 2 Folgen weißt du, kennst du alle Kamerawinkel, weißt du?
Okay.
Und dann, wenn du bei The Last of Us diese Szenen hast in der City, Das ist ja, so muss es aussehen, Freunde, so.
Ja, ja.
Egal, ist aber, ja vorbei jetzt.
Aber wir sind uns auf jeden Fall einig. The Last of Us ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Mandalorian vielleicht noch die erste Staffel. The Walking Dead hat sich irgendwann nach Negan verloren. Um das mal eben zusammenzufassen, was hatten wir noch? The Whale
nicht
ist eine Empfehlung. Nicht für alle. The Whale ist noch eine Empfehlung.
Mrs. Davis, die Serie, da sollte man auf jeden Fall mal wenigstens so die Radar, das Radar, ich weiß ja nicht, weil das irgendwann in Deutschland landet, aber das hört sich sehr, sehr interessant an.
Weil wir haben nämlich jetzt das Problem, die Zeit ist so weit fortgeschritten und wir haben noch so viel auf dem Zettel, dass ich jetzt im Grunde genommen einfach mal sagen würde, tschüss, liebe Hörer. Das war's für die Folge 18. Wir machen 18. nämlich direkt mit der Folge 19 weiter, die wird zu einem späteren Zeitpunkt. Ich muss das ja alles schneiden.
Okay, ja, du musst das alles schneiden.
Die wird zu einem späteren Zeitpunkt dann veröffentlichen.
Das ist eine ganz gute Idee oder so ein Special. Weil man muss ja auch nicht immer alles quasi linear hören, Freunde. Ja. Ne, man kann ja auch dann mal zu Bett gehen, kacken, was essen und dann kann man...
Du kannst ja das ganze Prostata-Gedöns, kannst ja alles...
Ja, genau. Nein, das bleibt auf jeden Fall drin, um das jetzt hier zum Ende zu bringen. Das ist ein ganz fieser Cliffhanger. Wir machen mit unseren Serien und Streaming-Empfehlungen...
Bleiben Sie dran, wenn es nächste Woche wieder heißt.
Weiter. Aber das letzte Wort bleibt natürlich unserem Gast vorbehalten.
Stricher-Spirit.
Das war's von mir. Alles Gute, auch beruflich. Und tschüss.
Das
sage ich bei Philipp Wegefüller noch um. Da sagen wir Namaste, alles Gute auch beruflich und tschüss.